Ja, wir sind miteinander schon seit geraumer Zeit im Markus-Evangelium unterwegs und auch schon zwei Sonntage lang in Markus 13. Und heute möchte ich gerne das Kapitel zum Abschluss bringen. Das heißt, ich werde euch ein bisschen herausfordern und euch auch was zumuten. ich denke, Markus 13 ist insgesamt kein ganz einfaches Kapitel. Was ist da gemeint? Wann wird das geschehen? Warum sagt Jesus das? Und ich habe immer wieder davon gesprochen, dass es uns einlädt zu einem Perspektivwechsel. Die Jünger damals, den Blick wegzuwenden vom institutionalisierten Judentum, vom Tempel, hin auf Jesus. Und dass es auch unser Bild von Jesus prägen soll. Und im Umgang mit schwierigen Bibeltexten ist es mir wichtig, dass man sich versucht, an das heranzutasten, was eigentlich gemeint ist. Dass manche Texte schwierig auszulegen sind, heißt nicht, dass sie beliebig auszulegen sind. Dass man manche Texte unterschiedlich auslegen kann, heißt nicht, dass sie alles bedeuten können. Das ist mir wichtig. Und ich habe euch ein Zitat von Martin Luther mitgebracht, der ja wirklich jetzt jemand war, der sich mit Gottes Wort beschäftigt hat. Der hat zu einer Zeit gelebt, wo man Latein fließend gesprochen hat. Von seinem Zeitgenossen Philipp Melanchthon sagt man, dass er schon als Teenager sich am Brunnen mit den Händlern auf Lateinisch unterhalten hat. Also das waren keine weisen Knaben, was die Ursprachen angehen. Martin Luther hat ja auch unterrichtet. Und Martin Luther sagt mal, es ist nichts Helleres, denn die Sonne, das ist die Schrift. Ist aber eine Wolke davor getreten, so ist doch nichts anderes dahinter, denn dieselbe helle Sonne. Ist ein dunkler Spruch in der Schrift, so zweifelt nur nicht, es ist gewisslich dieselbe Wahrheit dahinter, die am anderen Ort klar ist. Und wer das Dunkle nicht verstehen kann, der bleibt bei dem Lichten. Ich finde es ein wunderbares Bild und eine hilfreiche Ermutigung. Nicht nur, dass auch Martin Luther manchmal da stand und gedacht hat, wo ist die Sonne? Sondern dass er uns ermutigt, uns auf die Suche nach dem Licht zu machen. Und genau so gehe ich mit schwierigen Bibeltexten um. Ich versuche mich an das zu halten, was klar ist und nicht über das zu spekulieren oder zu mutmaßen, was schwierig ist. Es ist eben nicht eine gute Auslegung, wenn wir einfach aus dem hohlen Bauch heraus sagen, ja, das könnte ja auch das und das und das meinen. Oder steht da nicht auch das und das zwischen den Zeilen? Sondern Auslegung bedeutet, sich wirklich intensiv mit dem Text und seinem Kontext zu beschäftigen. Und deswegen gehe ich mit euch auch in diese schwierigen Bibeltexte. Und heute zum letzten Mal mach einen Perspektivwechsel, Überblick, Durchblick, Ausblick. Ich habe letzten Sonntag gesagt, Jesus ist es wichtig, seine Jünger zu orientieren, ihnen zu helfen, auf die richtige Art und Weise die Dinge zu sehen, sie vorzubereiten. Jesus warnt vor falschen Informationen und bietet selbst gute Informationen. Und Jesus hilft auf diese Art und Weise auf dem Weg und er spricht auch davon, dass er unterwegs mit dabei ist. Die Ausgangssituation war ja die Frage, ja, wann wird denn der Tempel zerstört? Das, was du gesagt hast. Und Jesus nimmt diese Situation und macht daraus ein Lehrstück für die Jünger, gibt ihnen Wegzeichen, aber keinen Fahrplan, hilft ihnen zu verstehen, dass er da ist, dass er sie gebraucht, dass sie Zeugnis sein dürfen, auch unter widrigen Umständen, lenkt ihren Blick immer wieder auf das, was er tut und nicht nur auf die schwierigen Dinge. Er spricht davon, dass die Welt die gute Nachricht hören muss. Er spricht davon, dass sie seine Zeugen sein werden vor Herrschern, vor Kaisern. Dass sie Werkzeug des Heiligen Geistes sind und nicht auf sich allein gestellt sind. Und jetzt kommen die letzten Verse und ich habe beschlossen, ich möchte einfach mit euch diese Verse mal lesen. Und dann werde ich versuchen, mit euch einige Dinge da drin nochmal zu beleuchten und aufzustehen. Und ich hoffe, dass das, was ich bisher gesagt habe für euch, dadurch nochmal klarer wird, wahrer und auch hilfreicher wird für euer Leben mit Jesus. Wir lesen mal Markus 13, ab Vers 14. Der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Offensichtlich eine der wenigen Anmerkungen, vom Autor des Evangeliums. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, diesen Gräuel der Entweihung, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen und ins Haus hineingehen, um etwas mitzunehmen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass das alles nicht im Winter geschieht. Wieder ein Aspekt von der Fürsorge, von der Vorsorge. Denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie es sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Hätte der Herr diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden, aber um derer Willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, die Auserwählten irre zu führen. Seht ihr euch darum vor. Ich habe euch alles vorausgesagt. Doch dann, nach jener Zeit der Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Vielleicht fragt ihr euch, Daniel, warum mutest du uns das zu? Könnten die Frage weiterreichen, Jesus, warum mutest du das deinen Jüngern zu? Das ist ja eine Rede, die Jesus gehalten hat. Das ist eine Erklärung, eine Unterweisung für die Jünger. Und manche Zumutung ist wichtig für uns, damit wir unsere Grenzen erweitern, damit wir unsere Perspektive ändern. Manche Zumutung ist wichtig für uns, damit wir bereit werden zu lernen. Damit wir neue Schritte wagen und nicht stehen bleiben. Und so ist es eben mir wichtig, wenn wir über Jesus nachdenken, dann gehören auch diese Texte dazu. Dann gehören nicht nur die Geschichten dazu, wo er übernatürlich und wunderbar heilt. Dann sind nicht nur die Ermutigungen und Einladungen, nicht nur die Erklärungen, dass er für uns stirbt, sondern dann ist auch diese Perspektive wichtig. Und Perspektive hat ja was mit Blickrichtung zu tun. Wer in dieser Woche das Kirchenblatt gelesen hat, wir dürfen ja einige Male im Jahr darf ich das Kirchenblatt schreiben, was dann freitags an alle Höfner gehen, die das Höfner Tagblatt, Volksblatt, seht ihr, schon im Kopf verwirrt, Kirchenblatt, Tagblatt, Volksblatt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, in einer Auflage von über 7000 wird das freitags verteilt. über 7000 werden auf jeden Fall gedruckt vom Kirchenblatt. Und da habe ich erzählt von einer Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich als junger Erwachsener mal in Amerika war. Wir waren im Monument Valley, diese Berge bestaunen, und ich saß da und habe auf den Sonnenaufgang gewartet, und es wurde heller und heller und heller und alle haben angefangen zu fotografieren und ich habe die Sonne nicht gesehen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so schlecht gesessen bin, dass die Sonne hinter einem dieser Tafelberge aufgegangen ist. Und als ich dann ein paar Schritte zur Seite gegangen bin, habe ich gemerkt, einen Teil der Pracht habe ich verpasst. Genau, Perspektivwechsel. Und diese Blickrichtung, die ist Jesus wichtig. Jesus sagt, du musst anschauen, was passiert. Er redet wirklich auf diese Art und Weise. Das habe ich euch letzten Sonntag schon gezeigt. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Schaut genau hin, von wem ihr euch informiert. Habt Acht auf euch selbst, Vers 9. Vers 23, seht ihr euch darum vor, oder? Da ist dieses Blicken drin. Seht euch also vor und seid wachsam. Das kommt da immer und immer wieder. Und die Frage ist ja, aber worauf soll ich denn achten? Was soll ich denn erwarten? Warum bin ich denn wachsam? Und die Antwort, glaube ich, die Jesus ganz am Ende unseres Textes gibt, und ich roll den Text jetzt von hinten nach vorne auf. Die Antwort, die Jesus uns gibt, ist, erwarte Jesus. Ich glaube, Jesus spannt in dieser Rede einen Bogen von der Zerstörung des Tempels bis hin zum Ende der Welt. Das ist nicht so ganz unumstritten, was ich da sage. Und das würde jetzt auch zu weit gehen, in alle Details zu gehen. Es geht auf jeden Fall um die Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Im Übrigen ist Markus 13 einer der Gründe, warum viele kritische Forscher das Markus-Evangelium auf 70 nach Christus datieren. Denn das Argument ist, Jesus konnte das ja gar nicht voraussehen. Also hat die Gemeinde, für die Markus geschrieben hat, diesen Text entwickelt sozusagen. Und die Idee ist, dass es keine echte Vorhersage gibt, keine echte Prophetie gibt. Und dann sagt man, da der Tempel 70 nach Christus zerstört wurde, muss dieser Text, das Markus-Evangelium, entweder kurz vor oder kurz danach entstanden sein. Das ist tatsächlich eines der Argumente. Nur damit uns bewusst ist, wie manche Forscher argumentieren. Das ist das Argument, warum man 70 nach Christus nimmt. Und wenn man dann sagt, Markus ist das Erste, kommen die anderen natürlich später. Aber Jesus spannt da einen Bogen. Er spricht von der Zerstörung des Tempels. Ich glaube, dass das von Jesus selber stammt. Dass es da keinen Grund gibt, ihm das abzusprechen. Das ist eine Frage vom Gottesbild und nicht eine Frage von unseren Texten. Jesus spannt einen Bogen. Er spricht über die Zerstörung des Tempels. Aber er spricht auch über das Ende der Welt. Und er spricht davon, dass der Menschensohn kommt. Und ganz am Ende bringt er zwei Vergleiche. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Wir schauen die gerade nochmal an. Zwei Vergleiche, die deutlich machen, worum es ihm hier geht. Und ich glaube, dass er so viele Verse am Ende darauf verwendet, zeigt, dass ihm das wichtig ist. Das mit der Wachsamkeit, das mit dem genau Hinschauen, das nimmt er hier wieder auf. Oder er sagt, schaut doch mal den Feigenbaum an. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Oder diese Anzeichen der Natur können wir interpretieren. Und er sagt, ihr müsst genauso, müsst ihr auf das achten, was in dieser Welt geschieht. Ihr sollt nicht erschrecken, ihr sollt nicht verzweifeln, ihr sollt nicht Angst bekommen, ihr sollt nicht euren Herrn verlassen. Ihr sollt nicht falschen Informationen folgen, aber seid wachsam, seid vorbereitet, beobachtet die Zeit, in der ihr lebt. Wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen, dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohns nahe bevorsteht. Und ich glaube, Jesus hält diese Rede, um seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er entscheidend ist für die Weltgeschichte, dass er entscheidend ist für ihre persönliche Geschichte. Und das ist auch das, was ich denke, was wir lernen sollen aus diesem Kapitel. Wir müssen, wenn wir in die Zukunft schauen, nicht angsterfüllt sein, nicht sorgenvoll sein, sondern getrost und zuversichtlich und erwartungsvoll sein. Jesus erwarten. Denn wenn das alles geschieht, dann ist das Kommen des Menschensohn nahe. Und dann sagt er, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dieser Satz ist natürlich ein Problem, wenn man davon ausgeht, dass es um die Wiederkunft Jesu geht. wenn es um die Zerstörung des Tempels geht, ist es kein Problem. Weil die Generation, die zu Jesu Zeiten gelebt hat, ungefähr 30 nach Christus, 70 nach Christus, sehr wahrscheinlich noch am Leben war. Oder? Eines der Argumente, die man gewichten muss. Aus meiner Sicht meint Jesus, ich würde den Text so verstehen, dass es auf die Wiederkunft meint, und mit dieser Generation meint er nicht ganz konkret die Menschen, die davor stehen, sondern seine Nachfolger. Auch wir sind seine Nachfolger, auch wir gehören zu dieser Generation. Wäre mein Versuch, das zu verstehen. Aber er sagt ihnen ganz deutlich, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er spricht vom Ende der Welt, von der Vergänglichkeit von Himmel und Erde und von dem, was Bestand hat. Und deswegen ist es die Einladung, sich auf ihn einzulassen, Jesus zu erwarten. Wir wissen nicht wann, aber wir sollen wachsam sein. Und jetzt geht's direkt weiter mit einem zweiten Vergleich. Mit einem Mann, der verreist und seinen Dienern die Verantwortung überträgt. Und da kommt viermal wachsam vor. Oder dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht. Seid wachsam, ich sage es euch und ich sage es allen, seid wachsam. Wir sollen Jesus erwarten. Wir sollen vorbereitet sein. Wir sollen dranbleiben. Jesus ist nicht einfach nur der, der in diese Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und an den wir immer wieder uns erinnern und mit dem wir reden, sondern er ist auch der, der wiederkommt. Er ist der, an dem sich die Geschichte entscheidet. Die Zukunft ist mit Jesus verknüpft. Die Zukunft unserer Welt, die Zukunft dieser Schöpfung und auch die Zukunft von dir. Deine Zukunft ist mit Jesus verknüpft. Und deswegen sollst du ihn erwarten. Und dass unsere Zukunft mit Jesus verknüpft ist, das bestätigt Jesus, und das wird nochmal ganz wichtig, deutlich in diesem Wort Menschensohn. Es ist uns schon einige Male begegnet im Markus-Evangelium. Und wahrscheinlich habe ich mich wieder für zu viele Zitate entschieden. Aber ich will euch doch helfen zu verstehen, dass dieser Begriff ein Schlüsselbegriff ist. Das ist die Selbstbezeichnung, die sich Jesus gegeben hat. So hat Jesus von sich selbst geredet. Er nennt sich den Menschensohn. Und er verwendet diesen Begriff nicht zufällig. Er verwendet ihn als Jude auf der Grundlage der jüdischen Bibel, auf der Grundlage ganz konkret vom Danielbuch. Wir lesen das hier, sind wir also, gerade eben waren wir mit dem Feigenbaum, haben wir Vers 28 angefangen. Jetzt bin ich wieder ein Stück nach vorne gerutscht bei Vers 21, wo er wieder warnt, haben wir schon drüber geredet mal, mit den falschen Informationen, mit den schlechten Propheten, selbst Zeichen und Wunder vollbringen sie. Wir sollen wachsam sein. Und dann heißt es dann aber Vers 24, doch dann, nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Kosmische Anzeichen. Sagst du, hey Daniel, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir das inzwischen vorstellen. Vor einigen Jahren ist doch mal so ein Meteorit irgendwie über Russland explodiert und hat wahnsinnigen Knall gemacht. Das ist durch die Medien gegangen. War es ein Meteorit oder Asteroid? Weiß es nicht. Irgendein Himmelskörper. Dieser Tage habe ich mal wieder gelesen, dass man sich Gedanken darüber macht oder dass Forscher fordern, man müsste sich ernsthafter Gedanken darüber machen, wenn größere Himmelskörper sich auf Kollisionskurs mit der Erde befinden, wie man gegen die vorgeht. Und dann kommen dann, also es ist kein Science Fiction, es war auf SRF, dann kommen die Ideen, dass man Atombomben abschießt und da auf diese Dings schießt. Ich halte das für in unserer Zeit für denkbar, und ich halte es auch für Jesus denkbar. Ich meine, jemand, von dem ich glaube, dass er diese Welt geschaffen hat, warum soll er diese Welt nicht auf irgendeine Art und Weise aus den Bahnen werfen können und zu ihrem Ende bringen? Vielleicht machen wir das ja auch ganz alleine. Aber wie gesagt, Ich verstehe, wenn da jemand sagt, was meint Jesus damit? Andere sagen, diese Sterne, die Sonne, der Mond, das steht für Könige und Herrscher, die gestürzt werden. Auch eine Möglichkeit. Dass man sagt, das sind Bilder, prophetische Bilder, gibt es auch im Alten Testament, wo Sonne und Mond Herrscher sich so bezeichnen, wie die, dass sie stürzen. Ich denke nicht, dass die Wolke, die da vor der Sonne ist, uns weiter beschäftigen muss. Aber was klar ist, dass dann Jesus sagt, und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Was macht Jesus hier? Er spricht vom Menschensohn. Und dieser Menschensohn, der kommt in Daniel 7 vor. Ich habe euch die beiden Verse mal mitgebracht. Danach sah ich in meiner Vision, Daniel hat eine Vision, spielt keine Rolle, was das jetzt alles ist, einfach nur, damit ihr deutlich vor Augen habt, was mit diesem Bild gemeint ist. Einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Der verlieh ihm Macht, Ehre und Herrschaft, und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und vergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Also hier ist in Daniel 7 die Rede von einem, der aussieht wie ein Mensch, aber offensichtlich viel mehr Autorität bekommt, als ein Mensch jemals haben könnte. Er bekommt göttliche Autorität verliehen. Von ihm wird gesagt, dass er, dass alle Menschen sich ihm unterwerfen. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und wenn man den Kontext liest, dann ist auch klar, dass da vorher die Rede ist vom Gericht. Und dieser Menschensohn, der ist es, vor dem die Menschen sich verantworten müssen, vor dem sie anbeten werden. Und Jesus nimmt diesen Menschensohn und spricht von der Wiederkunft des Menschensohns, und er spricht von sich selbst. Denn Jesus ist der Menschensohn. Ich möchte euch einige Texte aus dem Markus-Evangelium bringen, wo das deutlich wird. Und damit deutlich wird, das ist ein wichtiger Text. Markus 8, 38 bis 1, bis 9, Vers 1. Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Und er fügte hinzu, ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft machtvoll aufgerichtet wird. Markus 9, Vers 9. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl ihnen Jesus, mit niemandem über das zu sprechen, was sie gesehen hatten, bevor nicht der Menschensohn vom Tod auferstanden wäre. Markus 9, Vers 31. Denn in ihm lag daran, seinen Jüngern zu erklären, was ihm bevorstand. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird nach dem Willen Gottes an die Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Markus 10, Vers 45. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Was macht Jesus hier? Er nimmt den Menschensohn aus Daniel 7, der kommen wird, der Macht erhalten wird, der aussieht wie ein Mensch, aber göttliche Eigenschaften hat, göttliches Wesen hat. Diesen Menschensohn identifiziert er mit sich selbst. Und er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, dieser Menschensohn stirbt am Kreuz. Dieser Menschensohn macht sich selbst zum Diener. Dieser Menschensohn, dem sich eines Tages alle Menschen unterwerfen werden, macht sich zum Diener aller Menschen. Gibt sein Leben als Lösegeld. Kommt, um zu dienen, stirbt am Kreuz. kommt, um euch frei zu kaufen von Sünde, Tod, Schuld, Hölle. Und dieser Jesus, dieser Menschensohn bin ich, sagt Jesus. Es wird immer und immer wieder deutlich. Am deutlichsten vielleicht in Markus 14, Vers 61 bis 62. Verhör vor dem obersten Priester, kommen wir noch hin. Darauf fragte der oberste Priester ihn, bist du Christus? Bist du Maschiach? Bist du der Messias? Der versprochene Retter, der Sohn Gottes? Jesus sagt, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt. Und daraufhin zerreißt der oberste Priester sein Gewand und sagt, das ist Gotteslästerung. Und jetzt versteht ihr warum. Ohne Daniel 7 versteht man das nicht. Jetzt versteht ihr, warum die Juden so entsetzt waren. Aber es wäre ja nur Gotteslästerung, wenn Jesus gelogen hätte, wenn es nicht stimmen würde. Und er sagt, ich bin bereit zu sterben. Und er sagt, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Menschensohn. Wieder tauchen all diese Titel auf. Jesus ist der Menschensohn, der kommen wird. Und Jesus bringt in diesem Bild zum Ausdruck, dass unsere Geschichte ein Ende nehmen wird. Und ich glaube wiederum, dass er in diesem Bild nicht die Details erklärt, wie das Ende kommen wird. Aber er macht deutlich, an diesem Menschensohn entscheidet sich die Zukunft. Entscheidet sich dein Leben. An diesem Menschensohn entscheidet sich, wer zu ihm gehört. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Und dann werden wir nicht alleine als FEG Höfe da sitzen. Dann werden vielleicht auch gar nicht alle von uns da sitzen. Das weiß ich nicht, wo du stehst auf deinem Weg mit Jesus. Dann wird sich entscheiden, was Jesus für dich bedeutet hat. Und dann werden aus allen Himmelsrichtungen, Leute zu Jesus kommen und bei diesem Menschensohn dabei sein. Da werden Schwarze sitzen. Ich habe mich gestern mit dem Isaac getroffen, der da hinten ab und zu sitzt. Kommt aus dem Südsudan, hat Christenverfolgung erlebt, hat 11 Jahre in Jerusalem gelebt und ist dann von Israel ausgewiesen worden, mit UNHCR hier in die Schweiz gekommen und wartet seit 14, 15 Monaten auf einen Asylentscheid. Sitzt in einem ganz einfachen Zimmer da unten im Pfeffikon. Ich habe einen Cedric getroffen, kommt aus Burundi, hat Asyl beantragt in der Schweiz, ist hierher gekommen, wartet seit 14 Monaten auf seinen Entscheid und wohnt in Wollerau. Und ich kenne nicht ihre ganze Lebensgeschichte. Aber wisst ihr, eines Tages werden wir vor Gott stehen und dann werden da Schweizer stehen und Deutsche und Südsudanesen und Juden und Menschen aus allen Nationen und werden bekennen, Jesus ist der Herr. Und das ist das Bild, was Jesus hier zeichnet. Und er macht uns darauf aufmerksam, an diesem Menschensohn entscheidet sich die Zukunft, entscheidet sich deine Geschichte. Und er macht es nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns helfen zu verstehen, um uns vorzubereiten. Die Rede vom Gericht ist doch nicht da, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu verstehen zu geben. Wer an Jesus glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das Gericht ist doch keine Drohkulisse, sondern die Einladung, Gottes Nähe zu suchen. Niemand muss in die Hölle. weil alle eingeladen sind, zu Jesus zu kommen. Und das Dritte, was mir heute Morgen wichtig ist, und ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich glaube, Jesus wiederholt sich auch. Wir gehen noch einen Schritt weiter nach vorne. Wir gehen, mein dritter Punkt, hör nicht auf, Jesus zu erwarten. Wir gehen zu Markus 13, Vers 14. Den Anfang von dem Text, den wir gelesen haben. Der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen und ins Haus hineingehen, um etwas mitzunehmen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen? Betet auch, dass das alles nicht im Winter geschieht, denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie es sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Hätte der Herr diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um derer Willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Ich glaube wieder, dass hier deutlich wird, das habe ich vorhin schon gesagt, Jesu Fürsorge, Jesu Hilfe, Jesu Orientierung. Er will Durchblick, er gibt einen Überblick und einen Ausblick. Und was ist da mit dem Gräuel der Entweihung gemeint? Da muss man wieder zurückgehen ins Danielbuch. Ich habe euch das mitgebracht. Von dem Zeitpunkt an, wenn die täglichen Opfer unterbunden werden und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, dauert es 1290 Tage. Daniel 12, Vers 11. Es ist eigentlich nicht so schwierig zu verstehen, was mit diesem Gräuel der Entweihung gemeint ist. Weil das ist relativ klar. Das gibt nämlich dieses Wort, das kommt an einigen Stellen vor, eben im Danielbuch, Daniel 12, Vers 11. Also es gibt ja die griechische Übersetzung des Hebräischen, von daher kommt da das gleiche, der gleiche Begriff vor, ist halt anders übersetzt. Dann gibt es das erste Makkabäerbuch, von dem Luther gesagt hat, es nicht den anderen Büchern gleichzusetzen, aber nützlich zu lesen. Sollte man also auch mal als Protestant gelesen haben. Da heißt es im 1. Makkabäer 1, Vers 20 bis 21, nachdem er Ägypten besiegt hatte, wandte sich Antiochos im 143. Jahr der griechischen Herrschaft gegen Israel und zog mit einem großen Heer vor Jerusalem. In seiner Überheblichkeit drang er sogar in den Tempel ein und raubte alles, was nicht nied- und nagelfest war. Hat er alles mitgerupft, der liebe Antiochos. Vers 46 bis 47 heißt dann, die gewohnten Brand-, Mahl- und Trankopfer sollten eingestellt, die Sabbate und Festtage durch Arbeit entweiht und das Heiligtum und seine Priester durch Einführung abscheulicher Bräuche geschändet werden. Der König schrieb vor, dass Opferstätten und Tempel für die fremden Götter errichtet werden sollten. Dort mussten Schweine und andere unreine Tiere geopfert werden. Also ihr merkt, da ist einer auf Provokation aus. Das war nach Alexander dem Großen, ist das griechische Reich zerbrochen. Die Seleukiden haben da im Nahen Osten regiert. Antiochus Epiphanes wird er genannt, hat da gewirkt, hat Jerusalem eingenommen, hat den Tempel ausgeraubt, hat da fremde Götzenaltäre errichten lassen und ist auch vor dem Tempel nicht zurückgeschreckt. Da geht's noch weiter. Die Leute von Israel durften ihre neugeborenen Söhne nicht mehr beschneiden und mussten alles Mögliche tun, was unrein macht und Gott verhasst ist. Auf diese Weise sollte das Gesetz des Herrn außer Kraft gesetzt werden. Niemand durfte mehr seine Vorschriften befolgen. Der König drohte jedem, der seinen Befehl nicht gehorchte, mit der Todesstrafe. Entsprechende Verfügungen erließ Antiochus für sein ganzes Reich. Und dann kommt der entscheidende Vers in Vers 54, im 145. Jahr am 15. Tag des Monats Kislev ließ König Antiochus das Gräuelbild der Verwüstung auf Gottes Altar setzen und in allen Städten Judas Altäre errichten. Der ist also in den Tempel gegangen, hat auf den Brandopferaltar des Judentums, hat er selber noch einen Altar drauf gemacht, soweit man weiß, war das ein Zeus-Altar und hat dafür im Tempel Opfer bringen lassen. Und das wird im Judentum als das Gräuelbild der Verwüstung oder das Gräuel der Entweihung bezeichnet. Das meint Jesus. Nur das Problem ist, das war ja 167 vor Christus. Also was meint denn Jesus? Was meint denn Jesus? Ups, jetzt habe ich das nicht mehr drin. Was ist denn Jesus wichtig? Das Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Er weiß ja in die Zukunft. Es gibt Ereignisse aus der Eroberung Jerusalems, die man vielleicht damit identifizieren könnte. Es gab mal die Anweisung, um 40 nach Christus, dass da was Ähnliches wie bei Antiochus im Tempel stattfinden sollte. Die Anweisung wurde aber gar nicht umgesetzt. Es gibt die Idee, die römischen Standarten, die mitgeführt haben, denen wurden auch Opfer dargebracht und Pilatus hat mal versucht, so eine Standarte in den Tempelbezirk zu bringen. Das hat einen Aufstand verursacht. Vielleicht meint man das. Es ist schwierig, das zu deuten. Was ist damit gemeint? Es scheint irgendwas Ähnliches zu sein, wie es damals gewesen war. Es scheint was Entscheidendes zu sein, dass dort an dem Ort vom Tempel in Jerusalem, dass dort, wo Gottes Name und Ehre wohnt, dass dort etwas Entsetzliches stattfindet. Jesus gibt keine genaueren Hinweise. Und wenn Jesus keine genaueren Hinweise gibt und ich es nicht schaffe, die dunkle Stelle heller zu machen, vielleicht bleibt dann einfach das übrig, was da steht. Jeder von uns ist aufgefordert, zu überlegen, wachsam zu sein, darauf zu achten, was könnte das sein. Wir sollen bereit sein, dass Jesus wiederkommt. Das heißt, die Geschichte, die Zeichen der Zeit beobachten. Was bleibt am Ende von Kapitel 13? Was nun, habe ich irgendwo geschrieben. Genau da. Was nun? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an dem bleiben, was hell ist, wo die Sonne durchscheint, wo wir verstehen und uns von den Fragen nicht in den Schatten drängen lassen. Ich glaube, dass über das ganze Kapitel von Markus 13 klar ist, dass wir auf unsere Blickrichtung achten sollen. Dass Jesus uns einen Überblick gibt. Er sagt, diese Weltgeschichte wird nicht einfach so weitergehen, wie ihr euch das vorstellt. Diese Weltgeschichte wird entscheidende Wendungen nehmen. Und entscheiden wird sich auch euer persönliches Schicksal an mir. Ihr werdet um meinen Namen willen vor Kaiser und vor Gerichte gestellt. Ihr werdet um meines Namens willen verfolgt. Ihr werdet durch meinen Heiligen Geist befähigt werden, in diesen Situationen treu zu sein und Zeuge zu sein. Ich werde die Zeit verkürzen. Er gibt einen Überblick. Und er vermittelt uns damit einen Durchblick. Einen Durchblick, die Zeichen der Zeit anders zu deuten. Uns nicht erschrecken zu lassen. Nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist und offensichtlich ist, sondern konkret zu verstehen, dass er der Herr der Zeit ist. Dass die Zukunft dieser Welt ihm nicht entglitten ist. Dass die Zukunft dieser Welt mit ihm verbunden ist. Dass unsere Zukunft, unsere persönliche Zukunft sich an ihm entscheidet. Er lädt uns ein, einen Ausblick zu wagen, zu verstehen, er kommt wieder. Er ist noch nicht am Ende. Er ist noch am Wirken. Er unterstützt seine Jünger, auch dann, wenn er nicht mehr sichtbar ist. Er sendet seinen Heiligen Geist. Er sorgt dafür, dass die Zeit verkürzt wird. Er wird am Ende kommen und Gericht halten. Was nun? Sei bereit. Sei bereit. Sei wachsam. Richte dein Leben an Jesus aus. Richte dein Leben an dem aus, an dem sich die Zeit entscheidet. Leb in einer persönlichen Beziehung zu Jesus und erwarte seine Wiederkunft. Und es geht nicht so sehr darum, dass du jetzt die große Aufgabe siehst. Ich glaube, an Jesus dranbleiben entscheidet sich im Kleinen. Ich habe mich mal wieder versucht, mit der Forschung über Gewohnheiten zu befassen, weil ich gerne einige Gewohnheiten von mir verändern möchte. Die meisten Leute sagen ja, Man kann sich nicht ändern, aber es ist so, Verhaltenstherapien sind tatsächlich möglich, sagt die Psychologie, soweit ich weiß, dass die verhaltenstherapeutischen Ansätze sind tatsächlich erfolgreich. Und eigentlich sind Gewohnheiten, die man sich aneignen möchte, kann man am besten dadurch machen, indem man sich daran erinnert, dass man sich anders verhalten möchte, dass man dieses andere Verhalten durchzieht und dass man sich selber belohnt. Das meine ich wäre der Stand der Forschung. Und ob du Jesu Wiederkunft erwartest, liegt nicht an den großen Vorsätzen, die du dir nimmst, sondern entscheidet, ob du jeden Tag an dem Jesus dran bist, der auferstanden ist und für dich am Kreuz gestorben ist. Du brauchst die tägliche Gewohnheit, mit Jesus zu reden, deine Sorgen mit ihm zu teilen und aus seiner Kraft zu leben. Dann wirst du bereit sein. Du brauchst die tägliche Gewohnheit, deine Fragen und Zweifel ihm hinzulegen und dich wieder neu von Gottes Wort prägen zu lassen. Du brauchst die tägliche Gewohnheit, in all dem Auf und Abs unseres persönlichen Lebens. Wir hatten diese Woche ein intensives Leben. Silas war krank. Deborah hat in einer Nacht 6-mal gewickelt. Die Waschmaschine ist nicht stillgestanden. Ja, auch dann heißt es doch immer wieder, lernen zu sehen, was Jesus uns geschenkt hat. Ein Kind, für das wir sorgen können. Ein Kind, was unsere Nähe und Liebe braucht, unsere Aufmerksamkeit. Dankbar zu werden für den Reichtum, in dem wir leben. Die Waschmaschine, die wir haben, die Kleider. Den gesunden Schlaf. Und dass es doch reicht. Sei bereit, richte dein Leben an Jesus aus. Überleg dir, wie du das jeden Tag tun kannst. Nicht 10 Stunden, fang mit 5 Minuten an. Fang mit dem Losungenlesen an. Lies die Losungen des Tages. Ich habe die auf dem Handy. Ich habe die mir eingestellt als Erinnerung. Ich lese die jeden Tag. Man kann mehr lesen als die Losungen. Ich will dir vorlesen, was heute drin stand. Da heißt es in der Losung, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und im Lehrtext, also der erste Vers wird gelost, der zweite Text wird rausgesucht, als Ergänzung dazu. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Schreibt Paulus im 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9. Warum kann er das schreiben und warum passt das? Warum lese ich das vor? Weil genau davon Jesus spricht. Wir sind nicht verlassen. Wir sind nicht ausgeliefert. Wir sind nicht hoffnungslos und verzagt, sondern wir sind in seiner Hand. Und deswegen sei bereit. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du bist das Zentrum der Geschichte, du bist der Anker in der Zeit, du bist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Das haben wir gesungen vorhin. Und wir sehen, dass du das tatsächlich so auch gesagt hast. Und jetzt wollen wir, dass du das Zentrum unseres Lebens bist. Jetzt wollen wir aus deiner Liebe heraus leben. Erwartungsvoll, hoffnungsvoll, froh. Nicht bequem und schlafend, herausgefordert. Danke, dass du uns das zumutest, dass wir mit dir in dieser Welt Licht sein können. Danke, dass du uns das zumutest, dass wir für unsere Kinder da sein können, dass wir füreinander da sein können. Danke, dass du uns tröstest und ermutigst mit der Perspektive auf dich, dass du wiederkommst. Danke, dass du uns stärkst und kräftigst, dadurch, dass wir wissen, nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Amen.